Die Hersteller von Pflanzendrinks und Tofu haben ein Geheimnis. Naja, sagen wir, es gibt da eine Sache, über die sie nicht so gerne reden. Die Getränke- oder Tofu-Packung enthält nämlich nur einen Bruchteil der Pflanzen, die dafür angebaut wurden. Beispiel Hafermilch. Weniger als 20% des geernteten Hafers landen in der Tüte oder Flasche. Und die restlichen 80%? Hier wird Hafermilch abgefüllt. Halt, Haferdrink, so heißt es hier offiziell. Und genauer, hier wird Bio-Haferdrink in Mehrwegpfandflaschen gefüllt. Und hier entsteht gerade Kuhmilch, also Bio-Weidemilch. Abgefüllt wird sie später in einer kleinen Molkerei. Aber was das eine mit dem anderen zu tun hat, mal sehen.
So, Kaffee gibt's später, wahlweise mit Kuhmilch oder Haferdrink. Erstmal machen wir jetzt hier eine Blindverkostung. Katja und Florian haben jeweils zwei kleine Tässchen vor sich stehen mit unterschiedlichen weißen Flüssigkeiten. Und jetzt sagt mal, schmeckt dir da ein Unterschied?
Eine schmeckt flüssiger und die andere dickflüssiger.
Also das ist auf jeden Fall Hafermilch und das ist die Kuhmilch.
Woran hast du das erkannt, am Geschmack?
Erstmal an der Farbe. Also die Kuhmilch ist heller, mit so einem leichten gelblichen Stich. Die Hafermilch hat nur einen längeren Nachgeschmack, finde ich, wie die Kuhmilch.
Also schmecken beide gut. Die Hafermilch hat einen längeren Nachgeschmack und die schmeckt nach Haferflocken.
Also mir schmeckt die Kuhmilch definitiv besser. Ja, die Hafermilch hatte einfach einen ganz anderen Geschmack. Also es schmeckt halt nicht nach Kuhmilch.
Der Geschmack ist natürlich nur eine Sache, wenn es um Kuhmilch oder Haferdrink geht. Da gibt es noch ganz andere Argumente, wichtigere Argumente. Und nach denen frage ich jetzt mal im Veggie-Café Impact in Köln. Jascha, der Küchenchef hier. Sag mal, wenn ich hier ein Latte Macchiato bestellen will mit Kuhmilch, da habe ich Pech gehabt, oder?
Nö, wir haben auch Kuhmilch.
Also gibt's auch.
Aber unser Hauptgeschäft ist auch Hafermilch.
Ja, und was ist an Hafermilch besser als an Kuhmilch?
Ist nachhaltiger.
Ja. Warum nachhaltiger?
Na, weil Hafer mit wesentlich weniger Aufwand und CO2-Aufwand produziert werden kann wie Kuhmilch.
Also eine bessere Klimabilanz.
Ja.
Tierwohl, spielt das auch eine Rolle dabei?
Es spielt auch eine Rolle. Aber also unser Anliegen hier ist hauptsächlich die Klimabilanz.
Und die fällt also für Haferdrink wesentlich günstiger aus als für Kuhmilch? Da ist wohl was dran. Denn das ist das Ergebnis verschiedener wissenschaftlicher Studien. Eine dieser Studien, viel zitiert, aus Schweden, die lasse ich mal außer Acht, denn die wurde von Oatly in Auftrag gegeben, dem Haferdrink-Marktführer. Aber die anderen Studien, Claudius Krehl im Umweltbundesamt kennt sie alle. Also, Herr Krehl, Gesamtergebnis, schneidet Hafermilch ökologisch unbedingt besser ab als Kuhmilch?
Die Kuhmilch ist in der Klimabilanz immer schlechter als Pflanzendrinks. Wer ein Kilo Kuhmilch durch ein Kilo Haferdrink ersetzt, spart etwa ein Kilo CO2-Äquivalente.
Und zwischen den einzelnen Pflanzendrinksorten gibt es da große Unterschiede in der Umweltbilanz?
Haferdrink schneidet ganz besonders günstig ab. Reisdrink schneidet relativ ungünstig ab. Das hängt mit höheren Methanemissionen aus den Feldern zusammen. Cashewdrink hat ja das Problem, dass es zum einen in Regenwaldregionen angebaut wird, also die Cashews. Das hat Herausforderungen beim Pflanzenschutz und kommt auch aus sehr weit entfernten Regionen.
Und wie sieht es beim Vergleich von Bio-Pflanzendrinks mit Bio-Kuhmilch aus?
Für die spezifische Fragestellung Bio-Milchalternativen versus konventionelle Milchalternativen fehlt eine solide Datengrundlage. Aber im Allgemeinen gibt es da tendenziell in Bezug auf die Klimabilanz eben keinen deutlichen Unterschied zwischen Bio und konventionellen Produkten. In der Gesamtschau ist Bio eben nicht aus Klimaschutzgesichtspunkten zu empfehlen, sondern aus Biodiversitätsgesichtspunkten.
Nun erhalten die Kühe ja das Grünland, also wenn sie nicht im Stall stehen müssen, sondern draußen grasen dürfen. Und Grünland ist total wichtig für die Artenvielfalt. Ist das denn berücksichtigt worden in den Studien zur Ökobilanz von Pflanzendrinks und Kuhmilch?
Der Aspekt, dass das Dauergrünland eben einen wertvollen Beitrag für die Artenvielfalt darstellt, das ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt, kann sehr, sehr schwer auch in Bilanzen ausgedrückt werden.
Dann wechsle ich jetzt mal den Experten von Claudius Krehl, der die Klimabilanzstudien kennt, zum Agrarökologen Urs Nigli. Was hat Kuhmilch mit der Artenvielfalt zu tun, Professor Nigli?
Zu viele Tiere, zu hohe Tierbestände und damit zu viel Dünger, das hat sehr viel mit Artenvielfalt zu tun. Aber man kann es auch positiv formulieren. Die Kühe durch ihren Weidegang, die sorgen auch wieder für Artenvielfalt, weil Wiesen, vor allem wenn sie unterschiedlich intensiv genutzt werden, sind Hotspots der Biodiversität, im Gegensatz zum Beispiel zum Acker, aber auch im Gegensatz zum Wald.
Also Kühe und Artenvielfalt, das passt nur dann zusammen, wenn die tatsächlich draußen weiden.
Aber es gibt ja noch andere Tierarten, vor allem Getreidefresser, wie zum Beispiel Hühner und Schweine. Und die führen natürlich zu einem Übermaß an Gülle. Und das wird wiederum vorwiegend natürlich auf dem Grasland ausgebracht. Und das verringert nachher die Biodiversität massiv. Kühe, wenn sie in Maßen gehalten werden, so viel, wie sie eben vom Grasland ernährt werden können, ohne dass da sehr viel Kraftfutter dazu kommt, sehr viel Getreide und Soja, das ist konform mit einer hohen Artenvielfalt auf dem Grünland.
Von wie viel Artenvielfalt sprechen wir denn? Also bei so einer, sagen wir mal, einer Alpwiese, sprechen wir da von 2, 3 Schmetterlingsarten oder um was geht es da?
Ganz direkt sind einmal die Pflanzenarten betroffen. Zum Beispiel eine Fettwiese, die richtig intensiv genutzt wird. Die hat vielleicht 10 bis 15 Pflanzenarten und die beherbergen natürlich nicht sehr viele Schmetterlinge zum Beispiel oder andere Insekten. Eine Alpwiese, die dann in höheren Lagen sehr wichtig ist und die eher extensiv bewirtschaftet wird, dort kann es dann 50 bis 70 Arten haben.
Was würde denn passieren, wenn man die Beweidung einstellt?
Das fängt sofort die Verbuschung an und das finale Stadium wäre dann Wald.
Die CO2-Bilanz ist bei Milch doch in jedem Falle viel schlechter, als wenn ich Hafermilch trinke.
Nein, die CO2-Bilanz ist nicht schlecht. Hafermilch und Kuhmilch, die sind etwa gleich gut, was die Umweltbilanzen anbelangt, aber auch was die Klimabilanz anbelangt. Milch der Kuh ist ja ein Koppelprodukt. Wenn man Kühe melkt, dann hat man auch Kälber. Man hat schlussendlich auch das Tier, das erwachsene Tier, das geschlachtet werden muss. Und das heißt, Milch ist an und für sich günstig von der Klimawirkung her. Fleisch ist sehr ungünstig und wir müssen da eine Mischrechnung machen.
Bis hierhin zusammengefasst, Haferdrink, Soja- oder Dinkeldrink sind klimaschonende Lebensmittel. Reisdrink, Mandel- oder Cashewdrink sind das eher nicht. Auch der CO2-Fußabdruck von Milch wäre eigentlich okay, ist es aber nicht, weil man da auch das Fleisch mitrechnet, das bei der Milchproduktion nun mal zwangsläufig auch entsteht. Die Kühe werden ja irgendwann geschlachtet und die männlichen Kälber sowieso. Aber in jedem Fall ist Kuhmilch extrem wichtig für die Artenvielfalt. Allerdings nur die Milch von den Kühen, die auch tatsächlich auf der Weide sind und die von frischem Gras und Heu leben. Nun gibt es aber noch eine Sache, die diese Klimabilanzen der Pflanzendrinks ziemlich schräg aussehen lässt. Nur ein Bruchteil der Pflanzen, die für die Veggie-Drinks geerntet werden, landet tatsächlich auch in der Getränkepackung. Der Agrarwissenschaftler Wilhelm Windisch rechnet das mal am Beispiel Haferdrink vor.
Nur 40% von der erntereifen Pflanze ist überhaupt der Hafer, ist überhaupt das Haferkorn. Das wird dann verarbeitet und von dieser Biomasse des Hafers landet nur ein Drittel im Haferdrink. Bedeutet, dass 2/3 nicht genutzt werden. In der Praxis werden diese Rückstände dann zum großen Teil verfüttert.
Ein Rückstand oder Koppelprodukt, das ist zunächst das Haferstroh. Damit kann man Rinder oder Pferde füttern oder es als Einstreu im Stall verwenden. Und dann, noch bevor der Haferdrink angemischt wird, werden die äußeren Schichten von den Haferkörnern abgeschält. Das ergibt tolles Futter für Hühner, Schweine und Kühe. Schließlich wird der Haferdrink noch gesiebt oder gefiltert. Dabei bleibt die sogenannte Pülpe übrig, als Abfall, beziehungsweise als Koppelprodukt, nämlich als Tierfutter. Bei der Herstellung von anderen Pflanzendrinks und von Tofu ist es im Prinzip das Gleiche. Den Weg dieser Pülpe kann ich in einem konkreten Fall nachverfolgen. Der Futtermittelhändler Lindenberg im Bergischen Land, 50 Kilometer östlich von Köln, kauft die Pülpe auf von Bio-Haferdrinkherstellern und vom Bio-Tofu-Hersteller Taifun in Freiburg. Und dann liefert er die Bio-Pülpe an Schweine- und Rinderhalter, so erklärt mir Co-Chef Felix Lindenberg.
Wir haben im Münsterland, wo mehr Schweinebetriebe sind, entsprechend auch mehr Nachfrage von Schweinebetrieben nach der Pülpe. Und in Mittelgebirgsregionen mit mehr Milchviehhaltung, beispielsweise im Schwarzwald, haben wir deutlich mehr Nachfrage von Milchviehbetrieben nach der Pülpe.
Oder im Allgäu, wo der Biomilchhof Renz seine knapp 200 Kühe mit Biopülpe der Firma Lindenberg füttert. Wird diese Pülpe also 430 Kilometer von Freiburg nordwärts zum Futtermittelhändler gekarrt und dann wieder 550 Kilometer in der Gegenrichtung bis ins Allgäu? Aber nein, das wären zu hohe Transportkosten, versichert Lindenberg.
Und deswegen haben wir Logistik vor Ort bei dem Tofu-Werk. Das bedeutet, wir haben dort einen Container, da wird auch ein bisschen Zitronensäure beigefügt in das Produkt, damit es haltbarer ist. Und dann haben wir einen Mitarbeiter, einen externen Mitarbeiter, der fährt die Pülpe dort weg und dann fährt der die direkt weg von dem Werk zu den Landwirten, ohne Zwischenlager.
So rollt die Pülpe also nur 200 Kilometer weit von Freiburg bis hier nach Wangen im Allgäu auf den Hof Renz. Und hier auf einer betonierten Fläche zwischen den Stallgebäuden lagert sie unter einer Plane. 4x6 Meter misst der hüfthohe Haufen dieser cremeweißen, krümeligen Masse, die ganz angenehm riecht. Im fertig gemischten Futter, das ich in der Raufe im Stall gesehen habe, da ist gar nichts von dieser Pülpe zu entdecken, sondern das sieht einfach nur aus wie Heu. Es ist ja auch nur ein sehr kleiner Anteil dieses Kraftfutter, aber für die Milchleistung sehr wichtig. Auf anderen Biohöfen nimmt man dafür Ackerbohnen oder Erbsen. Und Marcel Renz, warum verfüttern Sie stattdessen dieses Zeug hier?
Die Pülpe hat ein sehr interessantes Aminosäuremuster vom Eiweißgehalt her. Es passt sehr gut zur Grasfütterung, es ergänzt es optimal. Die Pülpe hat sehr viel Eiweiß, rund 30% Eiweiß ist da drin. Und das ist das, was wir brauchen bei der Fütterung von Milchkühen, wenn wir das Futter nicht zu früh mähen. Wenn wir schauen, dass das Gras etwas älter wird, dann haben wir einen Vorteil für die Artenvielfalt, Biodiversität. Aber dann fehlt uns das Eiweiß. Und dann die Ergänzung Sojapülpe, das passt wunderbar. Und dann ist es natürlich auch im Vergleich zu Ackerbohnen oder Erbsen sehr preiswert.
Mit den Urhebern von diesem Koppelprodukt Pülpe hätte ich natürlich auch gerne gesprochen. Aber Tofu-Hersteller Typhoon antwortet nach einigem Hin und Her:
Leider sind wir aktuell mit internen Projekten bei hoher Nachfrage stark ausgelastet und können daher ein Interview mit den entsprechenden Expertinnen aus dem Haus nicht leisten.
Bei den Haferdrinkherstellern habe ich erstmal genauso wenig Erfolg. Oatly antwortet:
Wir sind gerade etwas im Jahresendstress, weshalb ich Ihnen leider aus zeitlichen Gründen keine passende Gesprächsperson vermitteln kann.
Alpro schreibt:
Leider sind unsere Ressourcen für Interviews momentan recht eingeschränkt.
Und Natumi habe ich außer um ein Interview auch um eine Betriebsbesichtigung gebeten.
Allerdings müssen wir Ihre Anfrage bedauerlicherweise ablehnen. Aufgrund von internen Richtlinien können wir aktuell keine Besichtigungen an Externe gewähren.
Ja, das mag ja alles so sein. Aber vielleicht wäre es anders gelaufen, wenn ein Star-Reporter mit eigenem Kamerateam angefragt hätte und nicht irgend so ein Billy. Aber vielleicht klang auch das Wörtchen Nebenprodukte in meinen Anfragen etwas abschreckend. Schließlich habe ich aber doch noch einen Haferdrinkproduzenten gefunden, der mit mir spricht, nämlich den Hersteller des Haferdrinks Bayernglück. Das ist die Bauernfamilie Zott aus dem Landkreis Augsburg und kein Wunder, dass die gerne mit mir spricht, denn außer Hafermilch produzieren sie auch noch mit 200 Kühen, nun ja, Kuhmilch. Markus Zott, wie kommt man denn als Jungbauer auf einem Milchhof auf die Idee, Haferdrink herzustellen?
Ich als Hofnachfolger habe mir natürlich Gedanken gemacht, wie stelle ich meinen Betrieb fit für die nächste Generation auf. Und so kam ich auf die Idee, einen regionalen Pflanzendrink herzustellen.
Machen Sie sich jetzt nicht selbst irgendwie Konkurrenz? Also ich meine, die Leute, die jetzt ihre Hafermilch trinken, trinken ja nicht mehr ihre Kuhmilch.
Ich sehe das nicht als Konkurrenzprodukt. Die Leute, die sich dazu entschieden haben, einen Haferdrink zu trinken, die werden auch machen ohne die Firma Bayernglück. Die werden halt dann einen anderen Hersteller kaufen.
Ihre Nachbarn, also die benachbarten Höfe, fanden die das irgendwie komisch, was sie da machen mit der Hafermilch?
Am Anfang war es vielleicht schon komisch, aber wir haben ungefähr 50 Landwirte bei uns im Umkreis, die für uns Hafer anbauen. Und da ist es nicht selten, dass es auch Betriebe sind, die daheim Kühe melken.
Nun ist das bei den großen Haferdrinkherstellern so, dass vom geschälten Korn weniger als die Hälfte nachher in der Getränkeverpackung landet. Wie schaut es denn bei Ihnen aus?
Also das gedroschene Korn wird geschält und je nach Korngröße bleiben zwischen 40% und 60% Haferschälkleie. Also das Außenrum. Und die andere Hälfte können wir dann zum Haferdrink verarbeiten. Diese circa 50%, die wir außenrum wegschälen, die werden in Pellets gepresst und gehen dann meist in die Pferdefütterung.
Und das, was nach dem Filtern übrig bleibt, diese sogenannte Pöpe, ist das nicht viel, was da bei Ihnen anfällt?
Das ist bei uns im Promillebereich. Das geht einfach in den biologischen Abfall.
Und das Stroh und die Spreu, wie verwerten Sie die?
Die werden zu Pellets gepresst und dann als Pferdefutter verkauft.
Noch ein Haferdrinkhersteller erklärt sich dann aber bereit, mit mir zu reden. Das ist die Genossenschaft Hafelmi in Berlin und Brandenburg. Hafelmi, das ist ein Akronym und steht für Hafelmilch. Aber weil ja Haferdrink nicht unter der Bezeichnung Milch verkauft werden darf, heißt der Drink halt Hafelmi ohne Lch. Hafelmi-Vorstand Achim Fiesinger, wo kaufen Sie denn Ihren Hafer ein?
Den Hafer bekommen wir grundsätzlich von zwei Partnerbetrieben hier in Brandenburg, die dann sozusagen für uns auch extra den Hafer mit anbauen.
Da bleibt ja nach dem Sieben was übrig, in Fachkreisen Pulpe genannt. Was machen Sie denn?
Genau.
Was machen Sie denn mit der Pulpe?
Die wird in der Regel verfüttert an Tiere, also Landwirte holen sich das ab und dann wird das als Tierfutter verwertet. In manchen Fällen, wenn das nicht funktioniert, wird es eben auch verkompostiert. Und diese Reststoffe, die wollen wir eigentlich ganz gerne nutzen. Also wir haben selber auch schon viele Versuche gemacht, haben unter anderem Brot rausgebacken und arbeiten gerade eben mit zwei Instituten an zwei Forschungsprojekten. Einmal geht es darum, aus dem Produkt Bernsteinsäure herzustellen und in dem anderen geht es darum, kompostierbares Geschirr, Teller und so weiter daraus zu entwickeln. Und natürlich ist langfristig das Ziel, eher im Lebensmittelbereich auch noch was zu machen mit dem Reststoff.
Ich vermute, dass einige Ihrer Wettbewerber mit mir gar nicht erst sprechen wollten, weil ich halt da auch von vornherein gesagt habe, ich möchte auch über die Nebenprodukte mit Ihnen sprechen. Mhm. Da war womöglich die Befürchtung, dass manche Veganer, wenn sie erführen, dass die Pulpe als Tierfutter verwendet wird, wahrscheinlich aus dem Hemd springen. Haben Sie da auch mal kritische Nachfragen in der Richtung bekommen?
Tatsächlich konkret nicht, nee. Ich kann mir schon vorstellen, dass es Leute gibt, denen das sauer aufstößt, die das nicht gut finden. Aber unserer Meinung nach ist es momentan eben eine der sinnvollsten Nutzungsmöglichkeiten für den Reststoff, die eben auch auf bestehende Strukturen zurückgreift. Die Leute, mit denen wir zusammenarbeiten, kommen eben aus dem Biobereich. Mit einem konkreten Landwirt haben wir das zusammengearbeitet, der das abgenommen hat. Und das hat ganz gut funktioniert.
Aber müssen denn diese ganzen Koppelprodukte unbedingt als Tierfutter verwertet werden? Darüber möchte ich noch einmal mit dem Agrarökologen Urs Nickli sprechen. Herr Nickli, was ist die ökologisch sinnvollste Möglichkeit, diese Abfälle oder Koppelprodukte von der Hafermilch zu nutzen?
Die sind in der Regel sehr nährstoffreich und können exzellent von Tieren genutzt werden. Einerseits könnte man die anstelle von Kraftfutter, die Wiederkäuen, also den Kühen, füttern, aber man könnte damit auch Schweine und Hühner füttern. Aber natürlich zu einem sehr viel geringeren Anteil als heute. Also die Tierbestände müssten massiv reduziert werden. Nachhaltige Tierhaltung und Tierfütterung bei den Hühnern und bei den Schweinen wäre eben die Populationen halten, die man mit den Nebenprodukten aus dem Ackerbau füttern kann.
Diese Nebenprodukte, also Stroh und Pöpe und alles das, kann man das nicht einfach unterpflügen? Dann ist der Acker wieder gedüngt, oder?
Das wäre wirklich eine Verschwendung, wenn man das einfach unterpflügt. Und wenn man eben eine nachhaltige Tierhaltung hat, hat man ja auch organische Substanz aus den Tierdüngern, die man eben einpflügen kann und somit die Bodenfruchtbarkeit verbessern kann.
Wenn man diese Nebenprodukte nicht unterpflügen, sondern stattdessen in den Bioreaktor werfen würde, dann bekommt man ja Methan. Wäre das denn von der Umweltbilanz dann nicht besser, als es zu verfüttern?
Nein, das wäre wieder eine Vergeudung von wertvollen Futtermitteln.
Und wie sieht es aus, wenn wir die Nebenprodukte nehmen, Tiere damit füttern, dann den Stallmist, die Gülle der Tiere in die Biogasanlage werfen und das, was aus der Biogasanlage rauskommt, dann als Dünger nehmen?
Der Energiegehalt von Reststoffen aus der Biogasanlage, der ist immer noch hoch genug. Wenn man den dann wieder als Dünger ausbringt, haben die Bodenmikroorganismen noch zu arbeiten. Dieser Kreislauf ist sehr gut schließbar, aber man sollte wertvolle Produkte wie zum Beispiel Kleie, Presskuchen, Dresdner, sollte man nicht auch noch in diesen Biogaskreislauf hineinbringen.
Professor Nickli hat jetzt etwas den Horizont geweitet über den Haferdrink hinaus. Denn mit vielen anderen veganen Lebensmitteln ist es ja das Gleiche. Nur ein Bruchteil der geernteten Acker- und Baumfrüchte landet auf unserem Tisch. In der Saft- oder Weinpresse bleibt der Dresdner zurück. Die Brot- und Keksproduktion lässt jede Menge Stroh und Kleier übrig. Bei Raps- und Sonnenblumenöl fallen Stängel, Blätter und vor allem die Presskuchen an. Beim Zucker die ausgepressten Zuckerrübenschnitzel und so weiter. Noch eine Rechenaufgabe für den Agrarwissenschaftler Wilhelm Windisch. Wenn wir in der Landwirtschaft künftig auf all das Tierfutter verzichten, das nicht nachhaltig ist, also Sojaschrot aus Brasilien, für das der Regenwald vernichtet wird, Futtermais, für den ökologisch wertvolles Grünland zerstört wird, Getreide und Gemüse, die eigens als Tierfutter angebaut werden, obwohl sie uns Menschen auch direkt satt machen könnten, wenn die Tiere also außer Weidegras und Heu nur noch den Rest aus der Herstellung veganer Lebensmittel bekommen würden, wie viel von der heutigen Produktion von tierischen Lebensmitteln bliebe dann noch übrig?
Der Rest, der noch übrig ist, der ist halt mengenmäßig zwar immer noch viel, 80%, aber der reicht dann eben für eine Geflügelhaltung, die vielleicht gerade mal nur noch 20% von dem ist, was wir heute haben. Beim Schwein 40%, die Hälfte von dem, was wir jetzt haben. Milch und Rindfleisch, da wird sich gar nicht viel ändern, weil Grünland bleibt ja. Also da haben wir vielleicht nur 20% Verlust.
Jetzt komme ich nochmal auf diese Klimabilanzvergleiche zwischen Pflanzendrinks und Kuhmilch zurück. Bei der Kuhmilch wird das Koppelprodukt Rindfleisch mit in die Klimabilanz der Milch eingerechnet. Deshalb steht die Milch ziemlich mies da. Beim Haferdrink werden die Koppelprodukte Schweinefleisch, Kuhmilch und Rindfleisch aber nicht in die Klimabilanz dieses Pflanzendrinks mit eingerechnet. Na, wenn das nicht eine Hafermilchmädchenrechnung ist. Agrarwissenschaftler Windisch sieht es so.
Ein Liter Haferdrink hat sozusagen 1,5 Liter Kuhmilch im Gepäck. Und es ist gut so. Das ist die vollständige Verwertung des Ausgangsprodukts. Spricht also nichts gegen den Haferdrink. Man darf bloß den Haferdrink nicht gegen die Milch ausspielen. Das ist.
Nein, Herr Professor Windisch, das sagen Sie jetzt bitte nicht. Also, er meint, Haferdrink ist ökologisch super okay. Aber nur Haferdrinks und überhaupt keine Kuhmilch, das ist ökologisch nicht die allerschlaueste Lösung. Auf einen Liter Haferdrink jeweils einen Liter Kuhmilch, das wäre es. Denn erstens entsteht ja mit dem Haferdrink nun mal sowieso Kuhmilch und dann kann man sie auch trinken oder als Käse essen. Und zweitens, noch viel wichtiger, der Haferdrink ist kein Beitrag zum Schutz der Artenvielfalt. Die Kuhmilch ist genau das dagegen schon. Aber bitte, nicht irgendwelche Kuhmilch, sondern Bio-Weidemilch oder Heumilch oder Bergbauernmilch, die sind auch ganz okay.
Du hörtest einen Beitrag von Farmer Billy. Mehr Informationen über nachhaltige, klimaschonende Ernährung findest du in dem Buch Fleisch fürs Klima von Stefan Michel. Als Lesebuch gedruckt oder digital im Ökom Verlag München. Als Hörbuch knapp 9 Stunden Hörzeit. Überall dort, wo es Hörbücher zum Downloaden gibt.